Guten Morgen miteinander. Warum ich heute eigentlich da stehe, hat damit zu tun, dass ich selber eigentlich in einer ganz schwierigen Situation stecke. Und glaube, gerade dann hat Gott besonders Gelegenheit, das Potenzial irgendwie zu nutzen, wenn man selber das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich kann es selber nicht mehr. Aber ich glaube, gerade dann redet er besonders zu einem. Und das erlebe ich jetzt gerade. Ich werde noch beten. Ja, Herr, ich bitte dich jetzt für den Morgen, es sollen deine Worte sein. Tu du den Morgen in deiner Hand haben, tu du die Herzen bewegen und lass du einfach deine Worte durchleuchten in allem. Ich danke dir. Amen. Als ich das Kinderlied vorbereitet habe, habe ich noch nichts gewusst davon, dass ich hier werde stehen. Aber mein Thema ist der Sturm. Der Sturm in Markus 6, 45. Weil der hat mich begleitet, weil ich selber so in einem Sturm stecke. Und Daniela hat schon gesagt, wenn man Kerben hat vom Sieg, dann heisst es auch, man muss durch einen Kampf, man erlebt vielleicht Todesangst. Man hat Angriff und Gegenwind. Ja, da haben sie auch Gegenwind, die Jünger. In Markus 6, 45 heisst es, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Ruder Not litten, gegen Wind, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehend sahen, meinten sie, er sei ein Gespenst, und sie schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über alle Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfte kam, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Der Text ist altbekannt. Und doch sind wir da jetzt in meiner Situation ganz neue Sachen aufgeleuchtet. Er nötigte sie. Hey, da wartet der Sturm. Vielleicht sieht man schon die Wolken. Vielleicht hat es schon schwarzen Himmel. Und er schickt sie trotzdem los. Und persönlich ist es mir genau gleich gegangen. Oder geht es mir immer noch? Ich habe den Sturm gesehen kommen. Und ich wollte dem nicht entgegentreten. Ich wollte nicht dort rein. Aber manchmal schickt er uns in den Sturm, damit er verherrlicht werden kann. Es hat verschiedene Gründe, warum Jesus die Jünger vorausgeschickt hat. Zuerst hat er mal die Situation beruhigen. Im Johannes lesen wir, dass die Menschenmenge begeistert war. Sie waren so begeistert, weil sie haben Speisung erlebt von diesen 5000. Sie wollten ihn zum König machen. Johannes 6, 14 und 15 steht, als nun die Leute das Wunderzeichen sahen, die Speisung der 5000, das er getan hatte, erklärten sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und sich seiner Person mit Gewalt bemächtigen würden, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er für sich allein. Er hat wollen, dass die Menschen wieder gehen, dass die Jünger gehen, damit sich die Situation wieder beruhigt. Weil sonst kann er nicht den Weg gehen, den Gott für ihn parat hat. Weil das ist nicht ein irdischer Weg, den er für ihn parat hat. Und als Zweites hat er natürlich weitergehen zu anderen Menschen. Die haben jetzt ihn erlebt, aber es haben noch andere auf ihn gewartet. Und zum Dritten hat er allein sein. Allein im Gebet. Und die Jünger wollen darum vorausschicken, damit er allein in die Gegenwart Gottes kommen kann. Sie haben aber überhaupt nicht gehen. Sie sind mitgerissen worden von dieser Begeisterung von diesen Menschen. Und Begeisterung aus falschem Motiv kann manchmal gefährlich sein. Gefühle können dazu führen, dass man mit einer Menge mitgeht, ohne zu denken. Da sind mir die Lemmings gekommen. Die laufen im Vorderen, hinten an, ohne zu denken. Hinten an und dann wird es gefährlich. Dann kann das passieren. Und das kann da eben auch passieren. Die Menschenmenge sind so in einem Zeug. Und er hat nicht wollen, dass die Jünger sich da reinreissen lassen. Und Jesus hat dort einen so einen grossen Dienst gehabt. Er hat die Menge begeistert. Er hat einen erfolgreichen Dienst gehabt. Und er hat Anerkennung. Eine riesige Menschenmenge ist da. Alle sind bewegt. Und sie wollten ihn eben sogar zum König machen. Aber nicht die Menschenmenge hat Jesus beeindruckt. Gott ist es. Gott war für Jesus seine Quelle. Nicht die Menschenmenge. Er konnte völlig motiviert sein, weil die Menschenmenge so motiviert und begeistert war. Aber nein, er hat seine Motivation bei Gott gesucht. Er hat die Ruhe durch Gott. Und seine Kraft und Freude kommen von Gott, nicht von dieser Menschenmenge. Gott ist für Jesus Befreiung und Grund zur Anbetung und Quelle für die Erfrischung. Darum hat er sich allein zurückziehen und in die Gegenwart von Gott gehen. Er hat sich nicht an dieser Menschenmenge orientiert. Er ist nicht abhängig von den Menschen, nur allein von Gott. Ja, und er hat gefunden, so, die Jünger müssen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Jetzt sollen die mal in den Sturm raus. Dann tun sich die Gemüter wieder ein bisschen besänftigen und werden wieder ein bisschen abgekühlt. Im Kampf gegen einen Sturm, dort kommt man wieder ein bisschen oben runter. Und gleichzeitig kann er sich ihnen dort ganz neu offenbaren und sie können erkennen, wer er wirklich ist. Er kann zeigen, dass er wirklich der Messias ist, der Macht hat über alles, über jeden Sturm, über alle unmöglichen Sachen im Leben. Und er möchte ihnen begegnen, ganz neu. Und er kann sie auch lehren, Sachen für ihren Dienst, die sie nachher brauchen. Er kann sie lehren in dem, erstens, so eine Massenbegeisterung ist nicht immer gut. Und das Gebet nach dem Dienst, das ist aber weise. Als Rufen in der Not zu ihm ist weise. Und die Gegenwart, Jesus zu erleben, das ist wunderbar. Und es ist auch weise, immer wieder zurückzudenken, was er schon da hat und wie er seine Vollmacht schon erwiesen hat. Und darum, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Ihr wisst das sicher, der See ist nicht so eine Seele. Der ist 21 mal 12 Kilometer gross und wir sagen mal das Galiläische Meer. Und Surfer haben eine Windwahrscheinlichkeit von 100%. Die Wahrscheinlichkeit für Wind ist 100% dort. Und der Wind ist ähnlich wie bei uns der Föhn. Also wenn dann noch ein Sturm kommt, und dann denkt man noch die antiken Boote. Sie haben so Boote gefunden und haben herausgefunden, die sind etwa 8,2 auf 2,3 Meter gross und sind vorwiegend aus Zedern und Eichen. Und sie sind natürlich weder geschraubt noch genagelt, sondern die haben Nuten und Zapfen. Man konnte die Boote rudern, aber auch segeln. Und viele Teile von so einem Boot sind mehrmals wiederverwendet worden. Man hat alte Boote ausgeschlachtet und dann das wieder neu zusammengesetzt. Und es hat Platz gehabt für sicher 15 Passagiere plus noch Besatzung von 5 Mann. Und natürlich, was nie hätte fehlen dürfen, ein 300 Meter langes Fischernetz. Also die Jünger und Jesus haben locker Platz in so einem Boot. Aber wie ist die Qualität von diesem Boot? Denn in dem Moment, wo Jesus ihnen auf dem See begegnet, sind sie schon 6 bis 9 Stunden am Kämpfen. Und es ist mitten in der Nacht. Und sie sind erst knappe 5 Kilometer weitergekommen, wo Jesus bei ihnen vorbeigeht. Das wäre der See von oben mit so einem Boot, das sie versucht haben, wieder zu restaurieren, wie die jemanden ausgesehen haben. Und er nötigt sie jetzt, in diesen Sturm zu gehen. Man sieht die Wolken, man sieht den grauen Himmel, vielleicht auch noch nicht. Ich habe mich gefragt, haben die Jünger gewusst, was auf sie zukommt? Also sie haben auf jeden Fall nicht wollen gehen. Weil er hat nicht gesagt, könntet ihr vielleicht bitte, es wäre doch schön, wenn ihr jetzt ein bisschen voraus würdet und auf mich warten. Nein, er hat gesagt, und ihr geht jetzt. Und selbst wenn sie es nicht gewusst haben, dass der Sturm kommt, gemerkt haben sie es dann schon. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Zumindest auf dem See, wenn der Sturm kommt, da ist der Point of No Return. Da kannst du nicht führen, nicht hindern, da musst du durch den Sturm durch. Es geht nicht anders. In der Tagesschau in Amerika haben sie ganz lang das Wort Tornado verboten, weil sie die Leute nicht haben in Panik versetzen wollten. Und ich habe mich gefragt, ist echt das besser gewesen? Heute wird es offen kommuniziert, aber ist es besser, wenn du plötzlich in einem Sturm, in einem Tornado stehst und hast keine Ahnung, dass der kommt? Wenn du es vielleicht weisst, kannst du dich vielleicht noch vorbereiten. So oder so, ich glaube, Angst kommt immer auf. Oder nicht? Die Angst ist da. Ob der Sturm weisst oder nicht, die Angst ist da. Und in meinem persönlichen Sturm habe ich das ganz fest erlebt, die Angst kommt. Und ich hatte mit drin das Gefühl gehabt, hey, mir kommt ein Film zu Sinn. Wo ist jetzt der Film? Ich muss die Szene schauen. Es ist eine furchtbare Szene, wo ein Prinz gegen eine dunkle Fee kämpft, die sich in einen Drachen verwandelt. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss die suchen. Ich hatte keine Ahnung, aber YouTube sei Dank, ich habe die Szene gefunden. Und es hat mich umgehauen. Es hat mich umgehauen. Ein Sturm ist auch so ein Kampf. Und im Sturm mussten sie kämpfen. Und in diesem Kampf sieht man, hey, der Prinz hat eigentlich keine Chance gegen den Drachen. Und was sagt die dunkle Fee, wo sie sich verwandelt in den Drachen? Jetzt sollst du gegen mich und alle Mächte der Hölle kämpfen. Hey, da haben wir keine Chance, allein. Dann kommen 3 Feen ihm zur Hilfe. Und die tun sein Schwert verzaubern. Und die sagen, altes Schwert der Wahrheit, rasch, eile und gewährleiste, dass das Böse sterben und das Gute ewig Bestand haben wird. Und da habe ich gedacht, wow, da ist in diesem Film eine biblische Worte drin, eine biblische Botschaft. Die Worte, was ist das? Das ist nichts anderes als unser Wort, als das biblische Wort. Das hat Bestand und besiegt das Böse. Und man sieht, wie dem Drachen Wind und Weh wird, wo ihn das Schwert trifft. Und das ist nur, weil es das Wort ist. Es ist so klein, aber das haut den im wahrsten Sinn vom Wort. Und so ein Sturm ist Kampf und da muss man durch. Und was bleibt am Schluss? Nur noch das Schwert. Das kennen wir. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend, Hebräer 4,12. Und dein Wort ist nichts als Wahrheit. Psalm 119,106. Das Wort ist da, wo bleibt. Das Wort, das Schwert hier, hat gesiegt in diesem Kampf. Das Wort bleibt, egal was ist, egal was für ein Sturm im Leben ist, das bleibt ewig. Das Wort hat so eine durchdringende Macht, da kann niemand sich entziehen. Und es ist ein zweischneidiges Schwert, das heisst, man kann in alle Richtungen kämpfen. Wird eine Seite stumpf, ist die andere immer noch scharf. Aber das Wort ist nie abgestumpft, es hat keine einzige stumpfe Stelle. Ein Wort von Gott genügt. Für alle Fälle, für jeden Fall, für jeden Kampf. Brauchen wir das also? Vertrauen wir auf das Wort? Mitten im Sturm genügt auch ein Wort von Jesus. Ein Wort genügt. Seine Gegenwart genügt. Und er kann den Sturm bändigen. Und ist uns da bewusst, das Gebet von uns genügt. Er hört es. Ein Wort, ein biblisches Wort ausgesprochen, lenkt. Es ist die Wahrheit. Es hat Sieg über die Hölle. Wie es hier gezeigt ist, es hat Sieg über die Hölle. Über alle Stürme in unserem Leben. Ja, und der Sturm, der macht Angst. Mittendrin oder vorher, der macht Angst. Es heisst, in der Welt aber habt ihr Angst. Doch siehe, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Und jetzt da sind sie mitten im Sturm. Markus 6. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und ich habe mich gefragt, schon lange habe ich mich das einmal gefragt, warum ist ihr Herz verhärtet? Warum verstehen sie es nicht? Sie haben bereits schon mal einen Sturm erlebt mit Jesus, nämlich dort, wo er hinten im Boot geschlafen hat. Sie haben gerade jetzt die Speisung der 5000 erlebt. Und jetzt heisst es so, ihre Herzen sind verhärtet. In Markus 4 ist der erste Sturm beschrieben, Markus 4, 38 und folgende. Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und die Jünger weckten ihn auf und sagten, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und jetzt möchte ich von euch wissen, wer weiß, was die Jünger zu Jesus im ersten Sturm sagen, wo er den Sturm besänftigt hat. Ich lese euch den Schluss noch. Hierauf sagte er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da gerieten sie in große Furcht und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Oder in der Hoffnung für alle heißt es, voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Sie haben es noch nicht gecheckt, wer er wirklich ist. Sie studieren, wer ist das? Was ist das für einen, der das kann? Sie haben es einfach noch nicht begriffen. Sie haben so viel erlebt. Und sie haben noch nicht begriffen, hey, er siegt über den Sturm. Ihm ist nichts unmöglich. Und er erweist sich ihnen wieder ganz neu. Das verhärtete Herz, das sie haben, mag glauben, dass Gott existiert. Auch der Pharao hat gewusst, dass Gott existiert. Es mag sogar sagen, dass Gott existiert. Aber es kann immer noch nicht annehmen, dass da ein wahrer Gott aktiv das Weltgeschehen in der Hand hat und Kontrolle hat über die Welt und alles, was drin und drumherum ist. Und das verhärtete Herz kann das noch nicht auf den Alltag anwenden und dort umsetzen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Also mir ist es bekannt vorgekommen. Die Jünger haben Erlebnis über Erlebnis und im Grund ist es so gewöhnlich geworden. Sie sind abgestumpft. Sie merken es gar nicht mehr. Und darum braucht ihr Geist ganz einen neuen Auftrieb, einen neuen Aufschwung. Und das Wirken von ihm ganz persönlich, dass sie es in ihrem Alltag realisieren. Hey, er ist der. Er ist nicht irgendeiner. Er ist es. Er kann es. Er hat Macht über alles. Gehen wir wieder zum Sturm, wo sie jetzt gerade drin stecken. Jesus wollte vorausgehen und am anderen Ufer auf sie warten. Aber es heisst, weil er gesehen hat, wie sie gegen die Wellen, gegen Wind, gegen Gegenwind ankämpfen. Darum ist er zu ihnen und mit ihnen zusammen durch den Sturm. Ist das nicht Gnade? Er ist nicht vorausgegangen. Er hat gewusst, sie kommen nicht um. Sie werden ankommen dort. Aber er ist so innen ist der Sturm rein und mit innen durch. Und so ist es physikalisch auch dort. Man kann es sich nicht vorstellen, aber dort, wo das Zentrum vom grössten, wildsten Wirbelsturm ist, dort ist das Auge vom Wirbelsturm und dort ist windstill. Dort ist ruhig. Wenn Jesus mitten im Sturm kommt, dort ist es ruhig. Dort kommt die Ruhe rein. Und das ist Gnade. Er führt durch, er führt raus. Und wir müssen nicht allein durch den Sturm weiter. Er hätte vorbeigehen können, aber nein, er ist zu ihnen, er kommt mit. Und er hat es auch gewusst, in der Welt habt ihr Angst, doch siehe, ich habe die Welt überwunden. Und mir gefällt es auf Englisch so gut. Be of good cheer. Sei guten Mutes. Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und was sagen jetzt die Jünger? Daniela, jetzt kommt dein Stichwort. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jetzt haben sie es gepackt. Jetzt haben sie es persönlich erlebt. Und seine Gegenwart löscht alle Furcht aus. Mir gefällt das, löscht sie aus, wie der Feuerwehrschlauch. Es löscht Furcht aus und es besänftigt den Sturm. Persönlich habe ich das am eigenen Leib und Lieb und erlebe es immer noch. Habe ich das, jetzt bin ich wirklich so drin in so einem Sturm. Und gerade mit der Angst merke ich, hey, den kann er sich neu erweisen. Und es braucht nur ihn. Es braucht ein Wort. Es braucht Worte. Es braucht ein Gebet. Ein Schrei zu ihm. Hey, wenn wir da nicht packen. Und einfach neu packen, hey. Ein Wort. Und dann wird es im ganzen Sturm innen ruhig. Amen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen persönlich bist, der in einem Sturm ist, in einem Kampf im Leben. Und dass du dich persönlich erweisest, gerade in dem innen. Weil wenn du kommst, kehrt Ruhe. Wenn du kommst, dann ist Sieg da. Und du lässt uns nicht allein in diesem Sturm. Du lässt uns nicht im Stich, mit dem Kampf. Du kommst, wenn es am ärgsten tobt und wütet, dann kommst du und nimmst uns und führst uns raus. Ich danke dir von Herzen, dass du das jedem Einzelnen auch ganz neu wieder kannst zeigen und dass du dein Wort ganz sichtbar machst auch in unserem Alltag. Dass das nicht einfach ein Wort ist, nicht einfach wieder ein Vers, sondern dass das Kraft hat, eine unglaubliche Kraft, die allen Stürmen trotzt. Ich danke dir von Herzen. Amen.